Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon und Forschung aktuell ganz im Zeichen des Klimatags. Die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, lautet: Wie bringen wir die Emissionen runter? Da ist nämlich ziemlich viel Luft nach oben, zeigt eine Datenauswertung.
Ja, also wenn wir uns in Erinnerung rufen, es sind 63 Fälle, dann sind die Erfolge überschaubar. Die gute Nachricht dabei ist aber, diese 63 Erfolgsfälle, die gehen wirklich einher mit großen Emissionsreduktionen.
Es gibt also tatsächlich sowas wie ein Rezept für erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Mehr dazu später bei uns. Anfangen wollen wir diesmal aber etwas ungewohnt. Zum Thema Klima haben wir hier schon viel gesagt über die Jahre und deshalb dachten wir, warum versuchen wir nicht mal, die Klimakrise abzuwenden? Wir spielen ein kooperatives Brettspiel, das Spiel E-Mission. Gerade ist es zum Kennerspiel des Jahres gekürt worden. In 6 Runden geht es darum, dass Fabriken und Autos nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als Wälder und Meere wieder binden. Aber die Umstellung muss auch so vonstatten gehen, dass die Bevölkerung nicht auf die Barrikaden geht. Das ist viel Arbeit und es ist anspruchsvoll. Mit dabei in der Spielerunde sind Jurorin Martina Fuchs, die ihren Kollegen Björn Richter vom Podcast Fuchs und Bär mitgebracht hat, unser Fachreporter Volker Mrasek und das Spiel im Studio aufgebaut hat Arndt Reuning.
Geballte Kompetenz hier am Tisch versammelt. Dann würde ich vorschlagen, retten wir die Welt.
Auf jeden Fall.
Ich bin blau.
Ist das so? Nein.
Ich bin blau.
Ich bin jetzt schon.
Du bist hellgrün.
Wir haben in dem Spiel aber nicht unbedingt Farben, sondern wir verkörpern Weltmächte.
Martina geht als Europa an den Start, Björn übernimmt China, Volker die USA und ich schlüpfe in die Rolle des globalen Südens. Vor jedem von uns liegt ein Tableau aus Karton mit vielen schwarz-braunen Pappplättchen darauf, die stehen für unsere Emissionen.
Da habe ich viele Fabriken, ich habe Kühe, ich habe Autos.
Das sind alles die schädlichen Emissionen, die wir halt auch versuchen wollen, so gut wie möglich loszuwerden. Und es ist so, nach jeder Runde zählen wir alle unsere Emissionen zusammen. Und alles, was braun ist, ist immer ein Emissionspunkt.
Ich schaue nach links zu den USA und nach rechts zu Europa. Auch dort liegen schmutzig-braune Emissionsplättchen. Aber nicht so viele wie bei mir.
Kann das sein, dass ich irgendwie viel mehr von den Plättchen habe?
Der globale Süden, den er anspielt, das ist schon relativ schwierig und deswegen kommt der auch im Einstiegsspiel sozusagen als letzter mit hinzu.
Also Arndt hat sich nicht träumen lassen, dass er schon von Beginn an auf verlorenem Posten steht.
Ich kenne das. Story of my life.
Aber wir müssen den Arndt halt auch unterstützen. Das ist ja das, wir spielen nicht jeder für uns, wir spielen nicht kompetitiv, sondern wir spielen kooperativ zusammen. Und gerade die Staaten, gerade Europa und USA, bei uns sieht es ja schon ein bisschen besser auch aus. Wir müssen dann natürlich auch versuchen, den globalen Süden teilweise zu unterstützen.
Drei Infrastruktur, das Gebäude.
Ja. Denn am Ende der Runde werden die gesamten Emissionen von allen 4 Weltmächten zusammengerechnet. Woher sie stammen, ist dann egal. Sie alle tragen dazu bei, dass die globale Durchschnittstemperatur steigt. Dargestellt durch ein großes Thermometer auf dem Spielplan in der Mitte vom Tisch.
Und dann entferne ich einen Notstandsmarker.
Zu Beginn des Spiels liegen wir bei 1,2 Grad über dem Niveau der vorindustriellen Zeit.
Das ist ungefähr der aktuelle Stand. Bisschen höher sogar. Wir sind, glaube ich, bei 1,167 oder so. Aber aktuelles Spiel. Wir haben eine Hypothek von 1,2. Ja. Da geht's schon mal los. Also.
Sollte das Thermometer über die 2-Grad-Marke steigen, haben wir sofort verloren. Aber das ist nicht die einzige Art, wie wir scheitern können.
Der globale Süden produziert von allem sehr viel, weil es halt auch sehr viele Nationen zusammengenommen sind. Und er hat auch schon ein bisschen mehr Unruhe als alle anderen. Das sind die nächsten Plättchen in dem Feld, sodass er schon fast in Notstand geht.
Das ist das Dilemma in Emission. Auf der einen Seite müssen wir die Ursachen des menschengemachten Klimawandels bekämpfen, indem wir unseren Ausstoß an Treibhausgasen senken. Auf der anderen Seite wächst der Druck. Dürren, Hitzewellen, soziale Unruhen. Sie alle bedrohen unsere Weltmächte. Im Spiel wird das dargestellt durch Notstandsplättchen. Sollten es irgendwann zu viele werden, haben wir auch verloren. Und das ist die Kunst, den Spagat hinzubekommen zwischen Klimaschutz und Anpassung.
Also das Spiel ist da sehr realistisch, denke ich dann. Ja, also man kann nicht einfach den Schalter umlegen von schwarz auf grün, das geht halt nicht.
Genau.
Das ist ein langer gesellschaftlicher Wandel und man muss vieles bedenken.
Der Realismus hat auch damit zu tun, wie Matt Leacock und Matteo Menapace das Brettspiel entwickelt haben, sagt Martina.
Beide Autoren haben mit Wissenschaftlern gespielt, haben das mit Wissenschaftlern entwickelt. Also es ist nicht einfach nur, ich habe ein Spiel und wir klatschen da ein Thema drauf, sondern es ist wirklich aus dem Thema heraus entstanden.
Im Grunde genommen ist Emission ein Kartenspiel. Es gibt zwar den Spielplan, der eine Weltkarte zeigt, aber der dient vor allem als Anzeige dafür, wie es um unseren Planeten aktuell bestellt ist. Wichtiger sind die Projektkarten. Zu Beginn jeder Runde zieht jeder von uns 5 Stück. Sowas wie vertikale Landwirtschaft, alternative Kühlmittel oder Wasserkraftwerke. Mit denen kann Volker zum Beispiel US-amerikanische Kraftwerke upgraden.
Immerhin habe ich Forschung zu sauberer Energie und schon ein bisschen saubere Stromerzeugung und 2 grüne Plättchen. Vielleicht lässt sich ja darauf aufbauen.
Manche Projekte lassen sich erst dann realisieren, wenn wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft bereits weit genug ausgebaut haben.
Zum Beispiel habe ich gerade die privaten Solaranlagen. Da haben wir ja auch gerade als Thema, ne? Balkonkraftwerke und so.
Aber um das überhaupt erstmal verwirklichen zu können, müsstest du Investitionen ins Stromnetz getätigt haben.
Genau.
Irgendwie logisch, denn ohne Netzausbau überlastet ein Boom bei den privaten Solaranlagen die Leitungen.
Die Schrift auf den Karten ist echt ziemlich klein.
Ja.
Deswegen habe ich meine Lesebrille an.
Ist dir dabei aufgefallen, dass wir auf jeder dieser Karten einen QR-Code haben? Das ist nämlich das Spannende bei dem Spiel auch noch. Wir könnten jetzt unser Handy nehmen und jede einzelne Karte abscannen und kommen dann auf eine kleine Seite. Und dann können wir da sehen, was hat es denn mit dem Amazonas-Abkommen auf sich?
Also Hintergrund, fachlicher Hintergrund.
Genau, zu jeder Karte gibt es fachlichen Hintergrund.
Nach der Projektphase naht die Stunde der Wahrheit. Wir zählen die Emissionsplättchen, die noch immer auf unserem Tableau liegen.
Ich habe immer noch alle vom Anfang.
Ja, wir haben fast alle noch. Alle bis auf die China hat eine Emission abgebaut.
War das der Plan? Wir wollten die loswerden.
Leuchtendes Vorbildchen.
Ja, so ist das. Wenn man sich dann doch endlich mal aufmacht und betreibt
und jetzt
Klimaschutz,
müssen wir
dann
die alle zusammenrechnen.
21, du hast 17?
Ich habe 17. So, der globale Süden.
25.
Dann kriegen wir noch einmal 16.
Zum Glück wird ein Teil der Emissionen von den Weltmeeren und von den globalen Waldgebieten geschluckt, die auf der Weltkarte des Spielplans ausliegen, neben dem großen Thermometer. Es bleiben aber leider immer noch genug übrig, um die Durchschnittstemperatur ansteigen zu lassen.
Also wir haben jetzt so viel CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen, dass unweigerlich das Thermometer um ein Zehntel Grad hochsteigt. Und jetzt sind wir bei 1,3 Grad.
Mit der Temperatur steigen auch die globalen Risiken. Volker würfelt. Es erwischt den Permafrostboden, der nun taut. Und das verschärft unsere Lage noch einmal zusätzlich, denn dadurch entstehen weitere Emissionen.
Ach, das ist interessant. Wir haben jetzt einen sogenannten Rückkopplungseffekt im Klimasystem ausgelöst. 1,3 Grad haben jetzt durch Würfeln ausgereicht, damit in der Arktis aus den Böden dort so viel Methan vor allen Dingen freigesetzt wird, dass die Erwärmung nochmal zusätzlich angekurbelt wird. Das heißt, wir haben einen Kipppunkt in der Arktis überschritten.
Genau.
Am Ende der ersten Runde. Das ist ein tolles Spiel.
Hast du gut gewürfelt, Volker.
Das war fast Worst Case Würfeln.
Ja.
Worst Case.
Danach werden noch Krisenkarten aufgedeckt.
Wir haben Waldbrände.
Ja.
Auch sehr aktuell.
Und dann haben wir die geplatzte Immobilienblase.
Was mir bei den Krisen jetzt aufgefallen ist, je weiter wir eskalieren auf der Temperaturskala, desto schlimmer werden die Krisen für uns.
Ja, und desto mehr Krisen kommen auch. Ist ja klar, die Leute werden ja immer unzufriedener, ne?
Ui, okay.
Höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Wir spielen das Kennerspiel des Jahres 2024, Emission. Uns bleiben insgesamt 6 Runden, um mit den Emissionen auf netto Null zu kommen. Sonst haben wir verloren. Neue Runde in der Klimakrise, neue Projektkarten. Martina zieht ihr Aufforstungsprogramm durch, dringend notwendig nach den Waldbränden aus der letzten Runde. Und wie sieht es aus in den USA?
Ich habe hier auch noch Wasserstoffkraftwerke als Projekt. Klingt auch nicht so schlecht. Interessanterweise geht mein Strombedarf dann hoch, wenn ich das richtig... Also ich muss dafür Kauf nehmen.
Du erzeugst Wasserstoff und Wasserstoff wird über Elektrolyse hergestellt. Das heißt, dein Strombedarf geht in die Höhe. Und im globalen Süden bedrohen noch immer die Notstandsplättchen die staatliche Handlungsfähigkeit.
Ja, und du musst deine Notstandsplättchen da loswerden.
Moment, also ich bin in der Zwickmühle. Ich muss auch hier meine Emissionen runterbekommen. Ich muss meinen Energiebedarf decken und ich muss die Stabilität sichern.
Ich habe das Subventionsverbot für fossile Brennstoffe und das bringt mir dazu, dass ich noch eine Karte ziehen darf. Ist das nicht schön? Ihr freut euch mit mir.
Ja, wir freuen uns total.
Für die USA liebäugelt Volker mit Geoengineering. Schwefelpartikel in die Atmosphäre geblasen sollen einen kühlenden Schleier um die Erde legen. Ob das klappt, muss Volker auswürfeln.
Ich meine, du weißt ja, Geoengineering, die Risiken sind noch nicht wirklich bekannt. Also das kann ja auch massiv schief gehen.
Das heißt, du kannst uns damit auch richtig reinreiten. Die Bedrohung durch die Krisen steigt, aber auch unsere Projekte werden immer effizienter. Naja, nicht bei allen.
25. Oh Mann, tut mir leid, dass ich lachen muss, aber Arndt
ist immer noch so schmutzig in die gesellschaftliche Stabilität investiert.
Der globale Süden, der qualmt es und dampft es. Also
du hast aber Himmel richtig gut abgebaut. Du hast 4 plus.
Ich habe 12.
Das sieht doch schon gut aus inzwischen.
Es sieht gut aus?
Ja, also wenn wir gucken, wie viel Emissionen, aber
ne, wir am Anfang hatten. Ne,
und, mir hilft hier halt auch keiner. Ne? Ich bin die Einzige, die immer ein Bäumchen pflanzt.
Am Ende der dritten Runde dann erwischt es uns allerdings zweimal hintereinander, decken wir Orkane auf. Und die bringen Notstandsplättchen mit sich. Zu viele.
Ja, okay, wir haben wegen dem Notstand verloren.
Also zweimal Orkane. Notstandsskalen füllen sich rasant. Ja.
Verloren. Der Notstand nach den verheerenden Orkanen hat gleich 3 Weltmächte ins Chaos gestürzt. Was haben wir falsch gemacht? Mein Eindruck ist, dass wir zu spät damit begonnen haben, die Emissionen zu senken. Je mehr Treibhausgase wir ausstoßen, umso heftiger schlagen die globalen Veränderungen und Krisen zu Buche. Wie im echten Leben. Und vielleicht hätten wir uns besser absprechen sollen. Hätten wir es denn schaffen können?
Nach der ersten Runde finde ich sehr frustrierend, wenn man sieht, wie viele Emissionen man hat, wie wenig nur gebunden wird, wie man hochgeht. Und das ist halt etwas, was wir jetzt ausnahmsweise mal nicht erlebt haben. Normalerweise kriegt man das schon ein bisschen einfacher in den Griff, dass man sozusagen merkt, okay, ich schaffe wenigstens so ein bisschen meine Emissionen langsam runterzubekommen und ich sehe, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, dass es klappt. Also dieses Spiel kann auch ein bisschen Hoffnung machen. Und ich finde, das macht dieses Spiel unheimlich stark.
Das Kennerspiel des Jahres heißt Emission und gespielt haben es meine Kollegen Arndt Reuning und Volker Mrasek, Björn Richter und Jurorin Martina Fuchs. Sie wollten in 6 Runden die Welt vor dem Klimakollaps retten. Hat diesmal leider nicht geklappt, aber viel wichtiger ist dass die real existierende Politik das Richtige tut. Effizienz ist das Schlagwort, denn wie wir gerade gelernt haben, brauchen wir schnelle Erfolge, auch weil die Bevölkerung am Ball bleiben muss. Soll man CO2 bepreisen, Verbrenner verbieten, die Menschen mit Argumenten überzeugen? Am Mercator-Institut in Berlin hat Nicolas Koch mit Hilfe von KI und vielen Kollegen OECD-Daten aus 21 Ländern ausgewertet, um zu sehen, welche Politik die Emissionen wirklich senken konnte. Die Studie ist heute in Science nachzulesen und so viel vorweg, die Bilanz fällt ziemlich mau aus. Es wurde also tatsächlich viel beschlossen und umgesetzt, aber das meiste ist ohne nennenswerte Effekte verpufft. Das Interview mit Nicolas Koch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Koch, Sie haben sich 41 Länder vorgenommen über 20 Jahre, 1500 Politikmaßnahmen. Wie erfolgreich war die Politik denn?
Ja, wir finden insgesamt 63 Fälle erfolgreicher Klimapolitik mit großen Emissionsreduktionen. Ja, und die wichtigste Erkenntnis aus diesen Erfolgsfällen ist, dass mehr Maßnahmen nicht unbedingt viel helfen, sondern dass es wirklich darauf ankommt, dass der Mix aus den Maßnahmen richtig aufgestellt ist.
Können Sie denn mal ein Beispiel nennen, einen ganz konkreten Fall?
Ja, Großbritannien ist ein spannender, konkreter Fall. Hier hat man im Stromsektor durch einen Mix von einer Stärkung der CO2-Preise, die Stromversorger für den Ausstoß von CO2 bezahlen müssen, in Kombination mit der Förderung von erneuerbaren Energien und einem Ausstiegsplan aus der Kohleverstromung beeindruckende Emissionsreduktionen erzielt. In relativ kurzer Zeit, um das Jahr 2015 herum, sind da Emissionen um 40-50% gesunken.
Können Sie denn hinter den Erfolgsbeispielen so eine Art Rezept erkennen? Also was muss man tun, um erfolgreich zu sein?
Ja, also das Rezept ist sicher nicht, mehr Maßnahmen helfen viel, sondern worauf es ankommt, ist der richtige Mix an Maßnahmen. Was sich klar zeigt in unserer Analyse ist, dass Förderprogramme, die sehr beliebt sind, und auch viele Regulierungen, die sehr beliebt sind, allein unzureichend sind. Erst in einer Kombination mit preisbasierten Instrumenten, und ich denke hier an CO2-Steuern, ich denke an Energiesteuern, dann können diese Instrumente ihr Emissionsreduktionspotenzial wirklich heben und zu erheblichen Emissionssenkungen führen.
Also eine gute Preisgestaltung wirkt sich positiv aus. Wie sieht es denn mit Verboten aus? Kann man sagen, welche Rolle die spielen können?
Ja, Verbote sind ein spannender Fall. Die haben wir ja, sehen wir zum Beispiel für Kohlekraftwerke im Stromsektor oder für Verbrennerautos im Verkehr. Und was unsere Studie hier ganz klar zeigt, ist, dass es keinen einzigen Fall mit deutlicher Emissionsreduktion gibt, wenn solche Verbote alleine eingeführt werden. Wenn sie aber kommen, zusammen mit Steuer- und Preisanreizen, dann ergeben sich Erfolgsfälle. Und das genannte Beispiel aus Großbritannien ist eines. Der Fall Norwegen mit Autos ist ein anderer recht prominenter Fall.
Können Sie da noch mehr dazu sagen?
Ja, in Norwegen gibt's einen Ausstiegsplan für den Verkauf von Verbrennerfahrzeugen ab dem Jahr 2025. Das ist das Ziel der Regierung dort. Das ist seit einer Weile angekündigt. Gleichzeitig gibt es klare Steueranreize, die Elektroautos sehr attraktiv für Konsumentinnen und Konsumenten machen und im Hintergrund einen CO2-Preis, der das Fahren von Verbrennerautos auch noch mal unattraktiver macht. Und diese Kombination finden wir auch wieder als einen Erfolgsfall in unseren Daten.
Mhm. Ihre Studie ist in Science nachzulesen ab heute und Sie bieten zusätzlich auch noch ein Dashboard an, wo man diese Maßnahmen durchspielen kann, wenn man mag. Was erhoffen Sie sich denn? Welche Wirkung entfaltet diese Studie denn im besten Fall?
Ja, was unsere Studie nun politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern bieten kann, auch hier in Deutschland, ist das Lernen aus diesen Erfolgsfällen aus den anderen Ländern. Und solch praktisch verwendbares Wissen ist eigentlich neu, das gab es so nicht. Und wir hoffen, dass es dabei helfen kann, dass eine bessere Klimapolitik entworfen wird. Und dann ist natürlich auch noch eine wichtige Chance, dass der IPCC jetzt wieder an einem neuen Sachstandsbericht beginnt zu arbeiten. Da wäre auch unsere Hoffnung, dass das Kapitel zur Wirksamkeit von Klimapolitikinstrumenten breiter wird als in der Vergangenheit und dass die Erkenntnisse, die auch unsere Studie und andere Studien in der jüngeren Zeit gewonnen haben, da Einklang finden und dann auch wieder bei politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern gesehen wird und bei Entscheidungen mit berücksichtigt werden.
Wer die Treibhausgasemissionen deutlich senken will, der muss mit einem Maßnahmenmix arbeiten. Und der Preis spielt dabei die zentrale Rolle. Das ist die Kernbotschaft einer Studie des Mercator-Instituts MCC, erklärt hat sie uns Leitautor Dr. Nicolas Koch. Deutschland war immerhin mit der Ökosteuer von 1999 und der Lkw-Maut von 2005 bei den 63 Erfolgsfällen vertreten. Und damit zu den Meldungen. Im Studio ist Michael Stang.
Weltweit sind viele Fischbestände durch Überfischung bedroht oder bereits zusammengebrochen. Dies liegt nicht nur daran, dass Höchstfangmengen nicht eingehalten wurden. Vielmehr sind bereits diese Empfehlungen zu hoch angesetzt. Das schreibt ein Team der Universität von Tasmanien in Australien im Fachblatt Science. Die Forschenden haben die Daten von 230 Fischgründen weltweit analysiert und die Werte mit denen aus Modellen abgeglichen. Demnach wird bei den Empfehlungen vielfach deutlich überschätzt, wie viele Fische einer Art es noch gibt und wie schnell sich ein Bestand erholen kann. Besonders bei bereits überfischten Populationen sei die Abweichung der genutzten Modelle gravierend.
Chlamydien können sich gut verstecken.
Denn die sexuell übertragbaren Krankheitserreger können offenbar längere Zeit im menschlichen Darm überdauern. Das haben Forschende aus Würzburg und Berlin herausgefunden und berichten darüber im Fachblatt PLOS Pathogens. Diese Erkenntnis löst ein Rätsel. Aus dem klinischen Alltag war bekannt, dass nach einer erfolgreichen Antibiotikatherapie bereits behandelte Menschen mit einer erneuten Chlamydieninfektion in der Praxis vorstellig wurden. Tests ergaben häufig, dass sie von genau denselben Bakterienstämmen befallen waren wie bei der vorherigen Infektion. Daher lag der Verdacht nahe, dass die Bakterien im Körper eine Nische finden, in der sie bislang nicht von Antibiotika angreifbar sind, dort ein dauerhaftes Reservoir bilden und später wieder aktiv werden können. Dieses Phänomen der sogenannten Persistenz ist problematisch, weil die im Körper überdauernden Chlamydien im Laufe der Zeit immer resistenter gegen Antibiotika werden.
Das Fachmagazin Nature meldet einen neuen Antimaterie-Rekord.
Ein internationales Physikteam hat erstmals Anti-Hyperwasserstoff 4 erzeugt und nachgewiesen. Dabei handelt es sich um den schwersten bisher bekannten Antimaterie-Atomkern, heißt es in der Studie. Der Kern besteht aus einem Antiproton, zwei Antineutronen und einem exotischen Antihyperon. Der Nachweis gelang im US-Teilchenbeschleuniger RIC. Diese Erkenntnis bietet neue Chancen, nach der noch ungeklärten Ursache für die Asymmetrie von Materie und Antimaterie zu suchen. Bei der Zerfallszeit des Antihyperwasserstoff 4 wurde das Team jedoch noch nicht fündig.
KI verbessert die Diagnostik von Lungenkrebs.
Grundlage dafür ist eine digitale pathologische Plattform, die ein Team der Uniklinik Köln erstellt hat. Diese auf künstlicher Intelligenz basierte Plattform nutzt speziell entwickelte Algorithmen und ermöglicht eine vollautomatisierte Analyse von Gewebsschnitten von Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs. Digitalisierte Gewebeproben können mit der Plattform schneller und präziser als bisher am Computer auf Lungentumore analysiert werden, heißt es im Fachblatt Cell Reports Medicine.
In Botswana wurde der zweitgrößte Diamant der Welt entdeckt.
Dies gelang mithilfe einer speziellen Röntgentechnologie. Beim Abbau von Kimberlit, einem schwarzen magmatischen Gestein im Süden Afrikas, hat eine kanadische Firma das Gestein vor dem Zerkleinern durchleuchtet. Dabei stießen die Bergleute auf den zweitgrößten Rohdiamanten der Welt. Der Edelstein ist 2492 Karat schwer.
Frühe Jäger waren offenbar smarter als gedacht.
Zumindest könnten sie bei der Jagd ihren Kraftaufwand deutlich reduziert haben, indem sie Spieße in den Boden gestoßen haben, um Mammuts zu töten, anstatt Speere zu werfen. Diese Überlegungen stellen vor Archäologen der Universität von Kalifornien in Berkeley im Fachblatt PLOS One an.
Sternzeit, 23. August. Die vergängliche Hand Gottes und die ewige Galaxie. Die rötlich glühende Wolke erinnert an das offene Maul eines Tiers, eine Zange oder eine zum Griff ausgestreckte Hand. Und genau daneben steht eine Galaxie. Dieses kosmische Stillleben hat jetzt ein Teleskop in Chile so schön aufgenommen wie nie zuvor. Das 4-Meter-Teleskop auf dem Cerro Tololo zeigt einen wunderbaren himmlischen Zufall. Nur selten sind Galaxien so nah neben den dichten Gas- und Staubwolken unserer Milchstraße zu sehen. Die Gasmassen in Rot-, Grau- und Brauntönen gehören zu einem Nebelgebiet im Sternbild Achterdeck am Südhimmel. Sie sind rund 1000 Lichtjahre entfernt. Auf der Weitwinkelaufnahme dieser Gegend sieht es fast so aus, als schnappe ein Vogel nach der Galaxie. Manche sprechen reißerisch von der Hand Gottes. Die greift nach einer Galaxie, die uns genau die Kante zeigt. So sieht sie für uns aus wie eine Spindel. Die Hand müsste sich aber schon sehr strecken, denn der Abstand der Galaxie beträgt mehr als 100 Millionen Lichtjahre. Die markante Form der Hand, des Mauls oder der Zange entsteht dadurch, dass die intensive Strahlung junger, massereicher Sterne eine kompakte Gas- und Staubwolke regelrecht bombardiert. Die Strahlung lässt die Wolke leuchten und reißt viel Material mit, das sich hinter dem Objekt wie ein Kometenschweif erstreckt. Im Laufe von Hunderttausenden von Jahren wird sich diese Struktur auflösen. Das wunderschöne Bild ist ein himmlischer Schnappschuss. Die Hand gibt es astronomisch gesehen nur ganz kurz. Die Galaxie dagegen sieht auch in Jahrmillionen noch genauso aus wie heute.
Mehr vom Klimatag finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
Hörtipp.
Es war innerhalb von 5 Minuten war der ganze Keller voll. Das war, wieso, wann kam das auf einmal?
Die Klimakrise ist da, aber nicht alle erkennen das an.
Hören Sie auf, jeden Starkregen zum Vorzeichen des Weltunterganges zu erklären. Hören Sie auf, mit der Klimaangst Politik zu machen. Kommen Sie endlich zur Vernunft.
Und das können wir allgemein sehen, dass diese organisierte Klimawandelleugnerszene auch umgeswitcht ist zu so einer Energiewende-Kritikern.
Wer sind diese Zweifler, Skeptiker und Leugner? Und wie wird mit der Leugnung Politik gemacht?
Schon vor 3 Jahren warnte ich hier an dieser Stelle, dass die Klimareligion nur als Vehikel dient, um sozialistische Verhältnisse einzuführen.
Die Klimaschutzverhinderer. Mit Leugnern auf Stimmenfang. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der Deutschlandfunk-App.